Ich begrüße auch alle ganz herzlich. Es ist cool, dass ihr da seid. Wir werden heute die Geschichte, das Leben von Judas Ischariot anschauen. Judas ist der, der Jesus verraten hat. Und gute Nachricht, ihr müsst nicht aufschreiben. Es gibt ein Skript hinten, da sind auch alle Bibelstellen drin und etwas ausführlicher, da könnt ihr das nachlesen, wer sich vertiefen will, oder Internet runterladen. Ihr könnt einfach da sein mit einem ganz offenen Herzen und mit der Erwartung, dass Jesus zu euch sprechen möchte. Egal, ob ihr schon Jahre ihm nachfolgt, seit einer Woche oder noch gar nicht. Im Flyer habt ihr so zwei Fragen hinten. Und genial wäre, und das ist unser Gebet, dass jeder rausgeht mit der Gewissheit, Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe es irgendwie gespürt, nicht jetzt akustisch, sondern ich habe gemerkt, da hat sich etwas bewegt. Und jeder macht einen Schritt, der heute dran ist. Und da möchte ich nochmals beten, dass Gott uns das segnet und wirklich zu uns spricht. Ja, Jesus Christus, danke einfach, dass du da bist. Danke, Jesus Christus, dass du jetzt einfach reden kannst. Und es ist genial für jeden, der hier ist. Und du hast etwas vor mit uns. Darauf vertrauen wir und da sind wir gespannt. Wir glauben, dass du zu jedem was sagen willst und für jeden was hast. Danke dafür. Amen. Die erste Begebenheit im Neuen Testament, wo wir von Judas Ischariot lesen, ist, als Jesus eine Nacht lang betete und dann 12 Nachfolger, 12 Jünger erwählte. Und da werden alle einzeln mit Namen aufgezählt und auch Judas Ischariot. Judas ist also dem Volk, dem Ruf von Jesus gefolgt und er hat viel gesehen, was Jesus da machte. Zum Beispiel die Speisung der 5000. Judas hat gesehen, wow, Jesus verwandelt da Fisch und Brot, er vermehrt das. Oder als er sich für die Ehebrecherin eingesetzt hat, als er sie schützte und ihr sie vor dem Tod bewahrte und ihr eine zweite Chance gab. Oder als er den Blindgeborenen heilte, dass er galt als besonders schlimmer Sünder. Sogar als Jesus Lazarus aus den Toten auferweckte. Das hat alles Judas so beobachtet und hat da Jesus kennengelernt. Und nachdem er alles das gesehen hat, wird Judas ein zweites Mal namentlich erwähnt in der Bibel, im Johannesevangelium. Und da lese ich, was von ihm gesagt wird. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien. Kleines Kaff. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch lag. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbaren Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach Öl. Judas Ischariot, einer von den Jüngern, der später Jesus verriet, sagte, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben? Er sagte das aber nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Also die 12 und Jesus, die hatten eine Kasse. Ich habe sie hier, die war sicher nicht so groß, aber ich dachte, dass ihr sehen könnt. Die hatten eine gemeinsame Kasse. Und Judas war ein Dieb. Weshalb hat jetzt Jesus genau diesem Dieb die Kasse anvertraut. Ich meine, das würden wir in keinem Sportverein machen, dass wir genau dem, der da sich bedient, die Kasse übergeben. Also wir in der FG machen das nicht. Ich bin überzeugt, Jesus hat das ganz bewusst gemacht. Nämlich, dass Judas erkennen konnte, ich habe da ein Problem. Nämlich mit Geldgier. Aber das Problem war, dass Judas nicht den Mut hatte, zu Jesus zu gehen. Er erlebte, wie andere zu Jesus kamen, Betrüger, Gestrandete, und wie Jesus ihnen half. Aber er selber hatte nicht den Mut, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, habe ich ein Problem. Ich habe die Kasse und ich bediene mich da ständig. Ich betrüge euch. Vielleicht war es auch Satans Stimme, die Judas sagte, du kannst das jetzt nicht bekennen. Jetzt gehst du schon 2 Jahre mit Jesus, gehst da durch die Gegend. Du folgst ihm nach. Alle sind absolut überzeugt, dass du zum Kern der Truppe gehörst. Ja, jetzt kannst du nicht sagen, ja, ich stehle. Ich kenne diese Lüge. Ich war jahrelang in einer Gemeinde, in einer Freikirche, wie die, wir es hier sind. Ich arbeitete sogar mit und plötzlich realisierte ich, ich habe mich noch gar nie wirklich bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden. Ich bin gar kein Kind Gottes. Alle dachten das von mir, aber ich wusste, ich bin es nicht. Und es kam genau die Stimme, ja, aber das kannst du jetzt nicht sagen. Was denken denn die Leute? Das geht nicht. Und vielleicht kennst du das auch. Und wenn du hier bist und weißt, alle denken, du bist eh dabei, aber du spürst in deinem Herzen, ich bin nicht dabei, dann mach nicht den gleichen Fehler wie Judas. Komm. Du kannst nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und sagen, ja, wahrscheinlich darfst du schon immer sein Christ, aber ich möchte heute klare Sache machen. Ich möchte beginnen. Aber vielleicht war es auch die Lüge, die Satan dem Judas gab, ja, weißt du, den 5.000, die hat er schon versorgt. Aber deine Bedürfnisse, die muss er irgendwie übersehen haben. Aber hier ist die Kasse, du musst dich selber bedienen. Du musst dir selber helfen. Jesus hat irgendwie zu wenig. Die Lüge kenne ich auch. Während Judas seine Lüge verborgen hielt, tat, als ob alles gut wäre, sehen wir, wie Jesus immer wieder ruft. Unermüdlich ruft er Judas zur Umkehr. Zuerst ganz fein und dann immer stärker. Da waren sie zusammen, die 12, und Jesus hat begonnen, die Füße zu waschen. Auch Judas. Bei Petrus gab es einen Stau. Petrus wehrte sich und dann gab es eine Diskussion und dann sagte Jesus, ihr seid alle rein, außer einer. Er sagte den Namen nicht, er sagte nicht Judas. Aber es war ein klares Ding an Judas. Hey, Judas, willst du so weitermachen? Etwas später heißt es, es zerriss Jesus fast das Herz. Und dann sagt er, einer von euch wird mich verraten. Es wird schon konkreter. Er sagte den Namen noch nicht, weil er Judas schützen wollte. Aber wird schon konkreter. Und es ist ein Ruf an Judas. Judas, willst du das wirklich tun? Du bist auf dem Weg dazu. Kehr um. Später sind sie wieder mal beim Essen, alle zusammen. Und Jesus sagt wieder, einer von euch wird mich verraten. Und jetzt schlägt das ein wie eine Bombe. Jeder der Jünger sagt, ja, bin ich's? Einer fragt Jesus und dann sagt er, Ich werde jetzt mein Brot in die Schüssel tauchen und dem, dem ich es geben werde, der wird mich verraten. Und er taucht sein Brot in die Schüssel und gibt es Judas. Klarer geht's nicht mehr. Judas, willst du das wirklich tun? Es ist ein Ruf von Jesus, hör auf. Und es geht so weiter, bis schlussendlich Judas kommt mit der hinter sich eine ganze Schar bewaffneter Leute in Gethsemane, um Jesus zu verraten. Und Jesus wird noch lauter und sagt, Freund, Freund, was tust du? Willst du das wirklich tun? Er warnt ihn nochmals. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt nicht, wie kannst du nur? Sondern sagt, wir sind Freunde. Und was du jetzt vorhast, überlegst dir nochmals. Siebenmal lesen wir, dass Jesus Judas warnte, dass er ihm rief. Und wir können uns fragen, ja, weshalb machte das Jesus eigentlich? Was denkt ihr? Ans Kreuz ging Jesus sowieso. Also Jesus machte es nicht, um den Verrat zu verhindern, damit er nicht ans Kreuz muss. Jesus warnte ihn wegen ihm, weil er ihn liebte, weil er ihn davor bewahren wollte, so einen Blödsinn zu machen, weil er ihn davor bewahren wollte, eine Ewigkeit ohne Gott zu verbringen. Also es ging dauernd um Judas, er wollte ihm zuliebe das ihn warnen. Aber wir können natürlich fragen, ja, weshalb hat er es dann nicht einfach verhindert, der allmächtige Jesus? Er hätte ja das irgendwie stoppen können, mit Gewalt. Aber das macht Jesus nie. Bei Jesus geht es immer um Freundschaft. Und die soll freiwillig sein. Jesus zwingt nie jemand zu sich. Er ruft und ruft und ruft. Aber er lässt immer die Freiheit. Und das haben auch wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir werden dich nie drängen zu irgendetwas im Glauben. Weil Jesus will nur Freiwillige. Freundschaft basiert nur auf Freiwilligkeit. Eindrücklich ist, dass bis zuletzt keiner der Jünger herausgefunden hatte, dass Judas der Verräter war. Das heißt, Jesus hat Judas genauso freundlich behandelt wie alle anderen, bis zum Schluss. Und da sehen wir seine Gnade, seine Liebe. Und wenn du in deinem Herzen Sünde hast und erlebst, ja, Gott segnet mich genauso wie alle anderen, dann lass dich nicht täuschen. Es ist Gottes Gnade an dir. Missbrauch diese Gnade nicht. Das hörte nicht auf Jesus. Alle Rufe von Jesus ließ er vorübergehen. Und schlussendlich wurde ihm seine Geldgier zum Verhängnis. Er ging zu den Pharisäern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus verrate? Geldgier. Und sie offerieren ihm 30 Silberstücke, immerhin 6 Monatslöhne. Und er macht es. Das heißt, begonnen hat es vielleicht mit einigen wenigen Cent, die er aus der Kasse geklaut hat. Aber weil es nicht bekannt hat, hat die Sünde immer mehr Macht bekommen über ihn. Es wurde immer größer, es hat ihn dominiert. Bis er bereit war, sogar Jesus zu verraten. Etwas so Schlimmes, dass Jesus sagt, es wäre besser, Judas wäre nie geboren worden. Und wir sehen hier, angenommenes Licht bringt mehr Licht. Aber wenn ich Jesu Licht ablehne, wird es zu Finsternis. Ich habe es im Skript etwas genauer beschrieben, wie das die Bibel uns wiedergibt. Zuerst waren es die Gedanken bei Judas, dann kam Satan, dann wurde es dunkel und dann kam der Verrat. Wenn wir Jesus ablehnen, wenn wir das Licht ablehnen, wird es dunkler. Als Judas aber nach dem Verrat sah, was die Leute mit Jesus machten, da erschrak er. Da sah, was für ein Blödsinn habe ich da gemacht. An mir klebt unschuldiges Blut. Die harte Mauer seines Herzens bekam einen Riss. Es reute ihn. Ich lese euch die Stelle im Matthäus-Evangelium, Matthäus 27. Als der Verräter Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, packte ihn die Reue und er brachte die 30 Silberstücke zu den führenden Priestern zurück. Er sagte zu ihnen, ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wurde getötet und ich habe ihn verraten. Was geht uns das an? Antworteten sie. Das ist deine Angelegenheit. Da warf Judas das Geld in den Tempel, lief fort und erhängte sich. Judas bereute seine Tat. Und er wollte es wieder gut machen. Er brachte das Geld zurück zu den Pharisäern. Und als die es noch nicht wollten, schmiss er es in den Tempel sozusagen zu Jesu Füßen. Das heißt, er wollte es selber richten. Er wollte es selber wieder gut machen. Und als das nicht funktionierte, hat er sich selber gerichtet. Er hat sich zu Gott gemacht, zum Richter, und hat sich selber gerichtet, indem er sich selber umbrachte. Was hätte Judas tun müssen? Er hätte zu Jesus laufen müssen, unter das Kreuz, und ihn um Vergebung bitten müssen. Jesus will das Herz, nicht unser Geld. Er hätte sich zu Füßen Jesu geben müssen und nicht sein Geld. Und dann wäre Vergebung möglich gewesen. Aber vielleicht war genau das Satans Lüge. Nein, so eine große Schuld kann Gott nicht vergeben oder will Gott nicht vergeben. Jetzt hast du den Sohn Gottes verraten. Jetzt ist es zu spät. Aber es wäre nicht zu spät gewesen. Es ist eine Lüge. Jesus sagte am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das hätte auch für Judas gegolten. Judas hätte Vergebung haben können, aber er ging zu den falschen Leuten. Er wollte es selber richten und richtete schlussendlich sich selber. Stellt euch vor, Judas wäre zu Jesus gegangen. Wahrscheinlich die Jünger, die ihn gesehen hätten, hätten wahrscheinlich gesagt, fahr ab, was hast du gemacht? Wir wollen dich nicht mehr sehen. Und Jesus hätte gesagt, ja, das stimmt, du hast absoluten Mist gebaut. Du hast schwere Schuld auf dich geladen, aber ich vergebe dir. Und Judas wäre zu einem Beispiel geworden, einer gewaltigen Gnade, zum größten Beispiel, das es überhaupt gibt. Aber Judas hatte schon so oft auf die Stimme Satans gehört, dass er den Weg nicht mehr zurückfand. Judas war nicht ein eiskalter Mörder. Wenn er das gewesen wäre, wäre er froh gewesen über Jesus' Tod, hätte er gesagt, super, jetzt ist Jesus tot. Und er wäre zu den Pharisäern gegangen und gesagt, hey, ich weiß auch, wo die Jünger sind. Gib mir noch etwas Geld, dann verrate ich auch die Jünger. Nein, Judas war kein eiskalter Mörder. Judas hat auch nicht das Kreuz verursacht. Weil dazu kam Jesus ja auf die Erde, um für uns zu sterben. Judas hat nicht mal das Kreuz beschleunigt. Abgesehen davon, dass der Verrat sowieso absolut unnötig war, weil die Leute, die Pharisäer, wussten ja, wo er war und sie kannten ihn zu Genüge. Also es war absolut unnötig Verrat. Nein, der Fehler von Judas lag darin, dass er Sünde verheimlichte, tat, als ob alles gut wäre, und dass er auf Gottes Rufen nicht hörte. Und wenn du ebenfalls Sünde hast in deinem Leben, die du verheimlichst, oder wenn du nicht auf Gottes Ruf hörst, dann machst du denselben Fehler wie Judas. Und bei mir genauso. Und wenn ich Schuld begangen habe, aber ich will es selber richten, ich will es wieder gut machen, durch Leistung, durch irgendetwas, oder ich verurteile mich selber und selbst wenn ich mich umbringe, ich werde keine Vergebung bekommen, sondern ich werde denselben Fehler machen wie Judas. Und so ist Judas eine Warnung für uns. Judas hätte Vergebung haben können, wenn er sich an Jesus gewandt hätte. Und ich stelle mir das so bildlich vor. Jesus trug sein Kreuz auf den Hügel von Golgatha, um für die Sünden zu sterben. Und zeitgleich war der Judas auf dem Berg des Bereuens, der Scham, der Einsamkeit und schlussendlich des Todes. Und meine Aufforderung ist, machen wir nicht denselben Fehler wie Judas. Vielleicht hast du in deinem Leben viel verbockt. Vielleicht hast du jemanden missbraucht, ohne es zu wollen. Vielleicht aber auch mit Absicht. Vielleicht hast du jemanden fahrlässig getötet. Vielleicht aber auch vorsätzlich. Vielleicht bist du schon jahrelang in der Gemeinde. Tust, als ob alles in Ordnung wäre. Aber es ist nicht. Und du hast jetzt die Möglichkeit, weiterhin zu tun, als ob alles bestens wäre. Du kannst versuchen, es selber zurückzuzahlen, mit was auch immer du hast. Bis hin, dass du dich selber richten kannst. Aber es wird dich nicht befreien. Es gibt nur einen Ort, wo du Befreiung erhalten kannst. Und das ist am Kreuz Jesu. Darum ist er gestorben. Darum ist er auferstanden. Und etwas hat mich tief berührt. Ja, vieles. Aber eine Sache habe ich ganz besonders berührt. Als Jesus, ganz am Anfang, als er die 12 berief, da gibt es einen ganz komischen Nebensatz. Das heißt nämlich, er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Dann dachte ich, wieso steht da, welche er wollte? Und da wurde mir etwas so richtig bewusst. Obwohl Jesus wusste, was mit Judas geschehen wird, wollte er ihn. Er wollte ihn. Und das gilt auch dir, egal was in deinem Leben war. Jesus will dich. Deshalb bist du geboren worden. Deshalb hat er dich geschaffen. Jesus will dich. Deshalb bist du noch am Leben. Und Jesus will dich, deshalb hörst du diese Predigt. Und er möchte, dass du frei weitergehst, nicht wie Judas. Und deshalb, wenn du merkst, ja, da ist etwas, dann hör auf Gottes Ruf. Wenn du spürst in deinem Herzen, irgendwie wird es warm, irgendwie pocht, irgendwie ruft Gott mich, ich glaube, er meint mich, ich glaube, es ist sein Ruf, dann komm nach der Predigt nach vorne. Weil es ist ihm eine Hilfe, wenn wir es aussprechen, wenn wir das vor jemandem sagen und mit jemandem zusammen den Schritt machen. Also wir werden jetzt ein Lied singen vom Erlöser und nachher den Gottesdienst abschließen. Aber wenn du möchtest, kannst du eben nachher nach vorne kommen. Singen wir das Lied. Also nach dem Gottesdienst, jetzt da gleich, werden einfach einige Leute da sein vom Gebetsteam, Uli, Benjamin, meine Frau Doris. Und wir sind einfach hier, wenn du kommen willst, komm nach vorne und sag, ja, ich mache einen Schritt. Gott hat mich da berührt, ich mache einen Schritt. Für alle anderen, am Freitag treffen wir uns wieder als Gemeinde zum Karfreitagsgottesdienst um 20 Uhr. Das wird ein etwas anderer Gottesdienst sein, eine besondere Form, und es hilft sicher Menschen, die zweifeln oder nicht so sicher sind, liebt mich Gott wirklich? Wir werden uns da in die Rolle des Vaters versetzen. Und an Ostern, für alle, die vielleicht gar nicht so sicher sind, ist Jesus wirklich auferstanden? Und wenn, was soll das? Was bedeutet das? Was habe ich davon? Ganz herzlich willkommen am Ostern. Ich werde jetzt beten und dann schließen wir so den Gottesdienst ab. Ja, danke Jesus Christus, dass du da bist. Und ich bin mir jetzt einfach sicher, dass du gesprochen hast. Nicht, weil ich jetzt das war oder viel ganz anders, du in die Herzen. Und danke einfach, dass du so ein gewaltiges Evangelium hast, das uns frei macht, auch frei von Schuld, dass wir es nicht selber abbüßen müssen, dass du so ein gewaltiges Angebot machst und genau für das gestorben und auferstanden bist. Es ist die schönste Botschaft, die wir haben. Es ist so genial. Danke einfach dafür. Und danke, dass wir mit dieser Gewissheit in die Woche gehen können. Amen.